Grüßen wir Sie in unserem Gottesdienst und freuen uns, dass Sie unter uns sind. Wir wollen immer auch die, die zum ersten Mal bei uns sind, besonders willkommen heißen. Das gilt auch für die Familien unserer Täuflinge. Wenn wir uns hier sammeln, so soll auch ein Stück der Freude aneinander bestimmen sein. Aber das Schönste und Wichtigste und Größte ist, dass wir zusammenkommen, um unseren Herrn zu loben. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen seinem Namen. Ich möchte Sie einladen, mitzusingen, wenn wir nun das Lied anstimmen, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234, die Verse 1 bis 3. Beten. Himmlischer Vater, wir haben dir zu danken. Du überschüttest uns täglich mit Gutem und all das, was wir so selbstverständlich gebrauchen und uns freuen, kommt von deiner liebenden Hand. Wir danken dir für diesen neuen Morgen. Wir danken dir für unsere Lebenskraft, für unsere Gesundheit. Wir danken dir für Essen und Trinken und Wohnen und die Menschen, die uns begegnen. Aber wir danken dir am allermeisten, dass uns heute Morgen deine Liebe wieder gilt. So wie diesen Kindern, so auch uns. Wir sind es nicht wert, wir bringen aus dieser vergangenen Woche viel mit uns, was uns belastet und bedrückt. Aber wir wollen das vor dir offen bekennen. Es ist uns leid. Und wir begehren deine Vergebung. Mach über uns und diesen Kindern uns deinen Ruf ganz wichtig, dass wir begreifen und verstehen, was du uns schenken willst. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen, es ist in den Gesangbüchern, in der Umschlagseite, miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Tauffamilien, liebe Gemeinde, das macht uns jeden Tag große Not, dass die Taufe in unserem Volk und bei so vielen Menschen um uns herum mit Füßen getreten wird. Und doch möchte ich noch einmal sagen, die Taufe ist auch nur ein Wort. Ein sichtbares Wort, ein Zeichen, aber eben ein Wort. An ihrem Leben, an ihrem Leib ist dieses Zeichen Gottes angebracht worden. Unter Wasser und Zuspruch. Was bedeutet dies? Wir müssen uns immer wieder wehren gegen solche, die meinen, der Taufe etwas unterschieben. Lassen Sie ein Kind nur schreien, das ist schön. Bloß das Tschüss macht so laut und macht ein Kind so nervös, das gehört dazu. Wenn wir Kinder im Gottesdienst taufen oder unsere Nerven sind so schlecht, dass wir ins Sanatorium müssen. Eine Taufe kann mir das Glauben nicht abnehmen. Wir werden durch den Glauben selig und gerettet. Aber ich kann nur glauben, wo ich das Wort habe, wo mir schon zugesagt wurde, dass Gott mich haben wollte, bevor ich überhaupt denken konnte, bevor ich überhaupt anfing, mich selbst auseinanderzusetzen. Da hat Gott mich gerufen. Das wird uns oft zum Trost in dunklen Stunden. Er hat mich erwählt. Das geht weiter zurück, sogar noch weiter als der Tag meiner Geburt. Und auch schon an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel sagen, an dem Sie es behalten können. Auf den Universitäten bei unseren Professoren, da werden immer wieder Berufungen ausgesprochen. Da sagt man, der Professor hat einen Ruf bekommen. Was Sie in der Erziehung versäumt haben, können Sie alles noch in den nächsten Jahren nachholen. Lassen Sie es, macht nichts aus. Sie haben noch manche Jahre vor sich. Ein Professor, der einen Ruf bekommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Professor dies einfach gleichgültig behandelt. Er wird sich überlegen, entschuldigen Sie, wenn einer unter uns sein sollte, ich will niemanden kränken, er wird sehr genau rechnen, kriege ich eine Gehaltserhöhung, komme ich eine Stufe höher, kriege ich 3 Assistenten mehr, wenn ich den Ruf nach Hamburg annehme. Er wird es genau überschlagen, was kriege ich dadurch? Und dann wird er sich interessieren, ist das eine ernsthafte Anfrage? Wer hat mir diesen Ruf überbracht? Wir wollen uns nicht irritieren lassen durch so viel Missbrauch um uns her von der Taufe, sondern wir wollen biblisch den Ruf Gottes verstehen. Dieses Rufen Gottes, das anfing, als zum ersten Mal dies über uns persönlich mit der Nennung unseres Namens ausgesprochen wurde, dass uns Gott ein gnädiger Gott wolle sein, dass er ihr Leben weit macht. Das gibt dann eine ganz große Schau. Und Sie können ein Leben lang nur die Augen aufreißen und es dann mit Ihrem Glauben annehmen, was Ihnen Gott alles schenken will. Ohne Glauben sind Sie verloren in Zeit und Ewigkeit. Ohne Glauben nützt Ihnen auch das Wasser nicht, ob Sie erwachsen getauft sind oder als Baby. Aber dass Sie mit Glauben fröhlich Ja sagen können. Ja, Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o Jesu, ewig selig. Da möchte ich Sie als Eltern und Paten bei Ihrer Verantwortung behaften, dass Sie dies über Ihren Kindern wichtig und groß machen und dass Sie diese Kinder hineinstellen in diese große Berufung Gottes. So möchte ich Sie fragen, wollen Sie, dass diese Kinder auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden? Und wollen Sie, dass Ihre dazu beitragen, diese Kinder auf diesen Ruf und diese Entscheidung hin zu erziehen? So antwortet gemeinsam, ja, und Gott helfe mir. Meiner Gerechtigkeit. Amen. Birgit Wallner. Birgit, tauf dir auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht der Herr, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Katharina Deuschle. Katharina, ich taufe auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist dein Hirte. Er führe dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Amen. In das Lob, du meine Seele, singe 197, die Verse 1 bis 3. Thank you. Wir schlagen auf unseren Predigttext Johannes 15, 1 bis 5. Einige Kinder, die gehen noch zur Kinderkirche rüber. Das freut mich immer, wenn die Kinder das benutzen, wo man noch mehr versteht, seinem Alter entsprechend. Da danken wir den Bläsern, dass sie so lange mitgemacht haben bei uns. Johannes 15, Vers 1 bis 5. Christus spricht: Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selbst, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Herr, mach uns dies nun ganz praktisch und verstehbar. Amen. In unseren Tagen wird in den Christengemeinden sehr viel über Erneuerung gesprochen. Es geht ein großes Sehnen nach neuem Leben durch das Land. Die Krise unserer Christenheit, unserer Kirchen ist längst offenbar geworden. Vielen Orten sind Kirchen oder Versammlungsstätten leer. Und die, die sich oft noch versammeln, machen nicht gerade den lebendigsten Eindruck. Und dann sucht man, wie könnte denn ein neuer Anfang gewagt werden? Was könnte man denn machen, damit wieder neues Leben in die alten Ruinen kommt? Und da gibt's allerhand moderne Versuche, das wieder in Schwung zu bringen. Heute ist Schulung beliebt. Man geht auf Kurse und trainiert tüchtig, damit man in Schwung kommt. Das ist nicht schlecht, bestimmt nicht. Aber ich frage mich, ob es neues Leben gibt. Ich traf neulich einen Kollegen, der sagt, jetzt haben wir das ganze Programm mit unserer Mitarbeiterschaft durch, ein 8-Tage-Programm. Und jetzt fangen wir in der nächsten Woche mit einem Kurs einer anderen amerikanischen Einrichtung an. Das wird richtig ein fortlaufendes Bemühen. Irgendwann muss es doch Leben geben. Die anderen, die schwärmen von der Spiritualität. Das ist ja so ein Modewort, das heute durch die Blätter rauscht. Und man sagt, man muss mehr Frömmigkeit haben. Die denken an Kerzen. Ich warte nur auf den Tag, bis man bei uns noch mit den Gerüchen von Weihrauch es probiert, neues Leben zu produzieren. Man versucht mit mehr Sammlung, das ist wichtig, dass das Leben durch Frömmigkeit geprägt ist. Aber ob es neues Leben gibt? Dann experimentiert man nach wie vor noch mit den Formen. Man will alles umstellen und umkrempeln und ganz neu machen. Andere versuchen es mit einer radikalen Weltoffenheit. Sie holen die Debatten des Bundestags auf die Kanzel. Aber ob es neues geistliches Leben gibt, das gibt's in unserer eigenen Lebensgeschichte. Dass wir traurig sind, dass wir durch eine Durststrecke hindurchgehen. Und dann schaut man, was soll man tun? Soll man einen Prediger sich suchen, bei dem es einem unter die Haut geht? Hilft das vielleicht? Oder was kann man denn machen, damit man so wieder in Bewegung kommt? Wie kann man wieder neues Leben kriegen? Aufmöbelung im Glauben. Hier steht's. So hat's Jesus uns gezeigt. Wir sind heute Morgen Christen. Was ihnen Not tut, ist keine Handauflegung, keine neue Weihe, keine besondere Form, sondern ist, dass sie das ergreifen, was sie von früher Jugend an wissen, ihre Beziehung zu Jesus überhaupt erkennen und festmachen. Mehr können sie gar nie kriegen. Etwas Höheres können sie nie finden. Es gibt für Christen überhaupt nichts Größeres, keine andere Kraft, nichts Gewaltigeres, als dass sie mit Jesus in Verbindung stehen. Als dass sie mit Jesus Christus leben. es erschreckt mich dann, wenn da und dort mit einem so spöttischen Unterton von uns gesagt wird, und er kommt halt immer mit Jesus. Ja, mit was sollen wir denn sonst kommen? An die Kirche glaube ich nicht mehr. Und an die Pfarrer glaube ich auch nicht. Und an das Geld der Kirche glaube ich auch nicht. Aber dass wir an Jesus glauben, das ist das Einzige, was unserem Leben Mitte und Inhalt und Kraft und Hoffnung gibt. Und wenn wir sterben, ist das Einzige, was uns lösen kann, dass wir mit Jesus in Verbindung stehen. Und wenn Sie heute im Gottesdienst sind und unlösbare Probleme mit sich hergeschleppt haben, nur wenn Sie aus der Verbindung mit Jesus leben, wird's neu. Und wenn Sie sagen, mein Leben ist voll von verkehrten Dingen und von Sünde, nur mit Jesus kriegen Sie das weg. Nichts anderes. Alles andere sind Fluchtversuche. Und wenn in unserer Christenheit und besonders in unserer deutschen und württembergischen Kirche nochmal neues Leben geschehen kann, dann nur durch eine radikale und entschlossene Umkehr zu Jesus hin. Ich habe heute 4 Punkte. Das erste, was wir mit Jesus alles können. Viele Leute, die beruhigen sich dabei und sagen, ich bin doch christlich, ich gehöre doch dazu. Und dann hören wir das ja immer, ich bin getauft. Und da kriegen wir oft so einen Zorn, wie man das so missverstehen kann. Jesus hat doch so klar davon gesprochen, dass es nicht auf äußere Mitgliedschaft ankomme. Er hat doch glasklar sogar von denen, die mit Gefühlsüberschwang sagen, Herr, Herr, zweimal begeistert, von denen hat er gesagt, es kommt nicht darauf an, was er sagt, sondern ob es lebt, ob es tut. Paulus hat immer wieder die Wendung gebraucht, dass man in Christus sein muss. In Christus. Was ist denn das? In Christus sein. Ich fürchte, vielen ist das heute gar nicht klar. In, das ist eine räumliche Bezeichnung. Ich setze mich in ein Auto und fahre davon. Da kann ich nicht den Fuß draußen hängen lassen und die Tür zuklatschen. Oder ein anderes Beispiel. Ich kann nicht fliegen. Ich kann noch so sehr flattern mit meinen Händen. Das funktioniert immer noch nicht. Aber ich kann oben in Echterdingen ein Flugzeug besteigen und dann sitze ich im Flugzeug und dann hebt das Flugzeug ab und ich kann fliegen. Tausende von Kilometer weit, weil ich im Flugzeug bin. Dass Christen, obwohl sie ganz schwache Versager und Sünder sind und fehlsame Leute, über ungeahnte Möglichkeiten verfügen, das ist doch nur dann gegeben, wenn man in Christus drin ist. Verstehen Sie, warum oft an uns die Trostworte des Evangeliums abprallen und wir uns nachher nur wund und angeschossen fühlen? Wir hören all die schönen Trostworte, jemand betet mit uns, aber wir haben in dem Augenblick gar keine Gewissheit, ob wir in Christus sind. Dann ist das ja wackelig, ob das uns gilt, ob wir wirklich so getrost und mutig und zuversichtlich sein können. So wie es Jesus hier sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, in Jesus drin sein, das heißt, wie in einem Raum eingeschlossen sein von ihm. Und jetzt fragen Sie, wie komme ich denn in Christus hinein? Wie geht denn das? Indem Sie sagen, er ist für mich gestorben. Meine Schuld hat er getragen. Und er ist auferstanden, damit seine Auferstehungskraft heute in meinem Alltag am 20. September 1981 durchbricht und sichtbar wird. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. In meiner Seele und in ihrer Seele, das sind ja sonst die Abgründe, die der Tiefenpsychologe erforscht. Aber wenn in unserem Untergrund unseres innersten Denkens und Fühlen Christus ist, wenn unser ganzes Leben nicht mehr aus einem verborgenen Ich besteht, sondern ich habe das alles Jesus ausgeliefert und ihm hingegeben, dann können wir Ungeahntes tun. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Er in mir und ich in ihm, sagt Jesus. Das ist die Verbindung, um die es geht, um ein In-Jesus-Sein. Als die Kolonisten nach Amerika ausgewandert sind, einst, Da haben sie sich ja ein Stück Land zuweisen lassen. Ich weiß nicht, wie es denen zumut war, wenn sie da hingekommen sind, ob das ein Stück vielleicht noch unkultivierter Steppe meist war. Und dann schauten sie und dachten, da bis zum Horizont, das alles gehört mir. Das darf ich jetzt bebauen. Das darf ich jetzt anpflanzen. Da darf ich ein fruchtbares Land draus machen. So dürfen sie als Christ hoffnungsvoll hinaussehen. Lassen Sie sich doch nicht anstecken von den pessimistischen Sprüchen Ihrer Umgebung. Wir Christen sehen, wie uns Jesus ruft und er will jetzt aus unserem Leben etwas Neues machen. Sie dürfen die Jahre, die vor Ihnen liegen, füllen, weil Christus Ihnen Kraft gibt, dass Sie Sünde überwinden, dass Sie das Böse niederringen, dass Sie den Satan unter Ihre Füße treten in Kürze. Das hat Gott vor mit Ihnen. Er will sich mächtig in Ihnen erweisen. Und wenn ich vorher über diesen Kindern, über diesen kleinen, wunderbaren Geschöpfen dies aussprechen durfte, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Jetzt stehen Sie doch einmal in Ihrem Glaubensleben hin und seien Sie doch nicht so ängstlich, weil Jesus sich an Sie bindet. Es gibt kein Christentum ohne klare Entscheidung. Und wer das in der Christenheit weiter madig machen will, der macht selbst das, dass man ihn nicht mehr ernst nehmen kann. Weil der Ruf Jesu eine Entscheidung erfordert. Von mir das klare Ja, eine Bindung und das Wissen, ob ich nun in Christus bin. Dass ich das nehmen kann und dann will ich das Land erobern, den Raum, den er mir gibt. Gehen Sie fröhlich in die neue Woche hinein, in Christus. Da waren Leute, die haben das erkannt. Wir lesen das immer wieder in den Biografien, ein Schuhmacher William Carey. Und hat ergriffen, Jesus will was mit mir machen. Der wurde ein Missionspionier, ein Wissenschaftler, der hat Ehrendoktoren gehabt. Hat's ergriffen, Jesus will was mit mir machen. Und ich gedacht, ich bin eben so ein Versager. Da waren Pfarrer in Westfalen, Friedrich von Bodelschwing. Und hat gemerkt, meine kleine Tat der Liebe ist wichtig. Und das hat Jesus bestätigt und er hat Land ergreifen dürfen. Ich habe nur die Sorge, dass wir bei solchen Beispielen immer denken, das ist doch wieder für große Leute. Das sage ich der Mutter, die denkt, was mache ich schon? Wenn ich jetzt Lehrerin wäre, dann hätte ich einen tollen Job, aber ich muss mich da mit meinen Kindern rumärgern und die sind nicht so brav wie die von den Nachbarn. Da in deinem Raum will dich Jesus weit machen, groß machen, segnen, dir Aufgaben zuweisen. Nimm diesen Raum, in den du hineingestellt wirst, aber in Jesus. Windeln wickeln, in Jesus. Kochen und spülen, in Jesus. Denk doch nicht, dass es um größere Dinge geht. Die Treue im Kleinen, die verlangt wird, wo Jesus etwas durch uns will. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus hat nie nach hohen Ehren gesucht, sondern dort liegt das Geheimnis ihres Lebens. Aber in Christus müssen sie sein. Das Zweite, die Frucht, die hier gemeint ist. Was ist denn die Frucht? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, Frucht, das sind doch die Dienste, die wir machen für unseren Herrn. Stopp, es ist falsch. Wir sprechen automatisch dann von den Werken. In der Bibel wird immer unterschieden zwischen Frucht und Werk. Werk ist das, was wir machen. Und was ist Frucht? Die Frucht, die wächst. Ja, da müssen Sie nie vor einen Baum hinstehen und sagen, im Frühjahr, blühe, blühe. Der muss sich nicht zusammenreißen, dass er blüht oder bringe Frucht hervor, sondern das wächst ja spontan, das geht natürlich, organisch. Ein anderes Bild von der Quelle. Eine Quelle sprudelt, wenn es eine richtige Quelle ist. Sonst ist keine Quelle, wenn sie aufhört. Das ist ein kaputter Wasserhahn. Aber eine richtige Quelle, die sprudelt Tag und Nacht, Sommers wie Winters, da muss keiner kommen und ab und zu das wieder in Gang setzen. Das läuft eben. Die sprudelt. Und da weist Jesus darauf hin, wo unser Christenleben neu wird, wo es Erneuerung gibt. In ihm sein. In Jesus sein. Alle ihre Berufsarbeit und ihren Hausärger in Jesus hineinpflanzen. Mit ihm leben, mit ihm bewältigen. Tag und Nacht. Und dann hat es Paulus beschrieben, wie die Frucht aussieht. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Da hätten wir nicht dran gedacht, dass das zu den wichtigen Dingen gehört. Wir hätten gedacht, Großevangelisation, Missionar werden oder Oberkirchenrat oder irgend so ein Dienst, das wäre doch sicher, was wir tun müssen, Frucht bringen. Nein. Für uns abgearbeitete Väter, dass wir Geduld haben mit unseren Kindern, die manchmal an unserem Glauben irre werden. Frucht bringen, das will Jesus, das ist das Programm für die neue Woche. Und dann meinen wir, das ist ja alles nur die kleine Lebenssphäre. Das ist heute so eine Mode, dass man fortwährend von den großen Dingen redet. Und es gibt kaum mehr Bewährung des Glaubens im Alltag. Es gibt kaum mehr Christen, die das unter Beweis stellen und praktizieren. Jesus hat das gemeint, dass dies die Folge sei und das Größte, was wir tun können, dass wir unsere irdische Persönlichkeit wieder zu einem Ebenbild Gottes herstellen dürfen. Und doch möchte ich Sie noch daran erinnern, dass es noch ein bisschen mehr ist als nur die Herstellung der alten Persönlichkeit. Der Paulus sagt einmal, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Was vollständig Neues. Es ist ein Unterschied, wenn die Schüler jetzt in der Schule ihre Leihbücher bekommen. Da hat man Bücher, die sind schon beim dritten und vierten Schüler mit allen Eselsohren und viele haben drüber ihr Mittagessen schon geleert. Und wenn die ein neues Buch kriegen, dann strahlen die, das ist ein frisches Buch. Aber es ist trotzdem noch das alte. Es ist bloß eins, das vom Lager kommt. Das war noch unbenutzt. Wenn aber Paulus von der neuen Schöpfung spricht, dann meint er, dass das eine völlig neue Ausgabe ist, eine ganz revidierte Ausgabe, wo alle Schwächen weg sind und alle Fehler. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Persönlichkeit. Und das ist der Grund, warum wir auch immer wieder so sorgend sind gegenüber Psychologen, die von diesem Wunder nichts wissen, dass wir sagen, aber ein Wunder ist Gott doch noch möglich. Dass er selbst in einer verkrampften Seele noch etwas Neues schaffen kann, nämlich neue Schöpfungen. Dass er alte, tiefe Narben unseres Seelenlebens heilt und zurechtbringt. Uns hat das ja so Eindruck gemacht, wie gerade junge orthodoxe Christen gegenwärtig in der Sowjetunion dies so deutlich zum Ausdruck bringen. In den religiösen Jugendseminaren der orthodoxen Kirche waren ja viele Menschen zum Glauben an Christus gekommen. Und sie haben immer wieder ausgedrückt, dass sie am meisten anzieht, am Evangelium, dass hier eine Alternative geboten ist. Die sind in Russland ein paar Jahre uns voraus. Denen steht die Abtreibung hier. Und die haben kein Interesse an der freien Moral, die suchen Liebe. Und entdecken plötzlich in dem Leben der Christen, die in unseren Augen oft sehr traditionell erscheinen oder auch sehr streng oder festgeprägt, so wie in Russland die Mentalität der Familien ist, dass sie sagen und bezeugen, diese Familien, das ist eine Alternative. Hier sind uns Werte gelebt, die für uns groß und leuchtend sind. Und sie haben es als Ziel. So will ich sein. In diesem Jahr wurde einer dieser Leiter des Jugendseminare, dieser Poresch, zu 5 Jahren Straflager verurteilt. Und er hat dann vor seiner Verurteilung in seinem Schlusswort gesagt, was sie hier zu verurteilen versuchen, ist eine neue geistige Realität einer neuen gemeinschaftlichen christlichen Weltanschauung. Das sind keine politisch aktiven Christen. Wir wollen für unser russisches Volk neue Werte entdecken, die sie schon bei den russischen Klassikern in der Literatur gefunden haben. Und dann sang die Zuhörermasse, die dort saß im Gericht, stand auf und sang vor der Urteilsverkündung, Christ ist erstanden. Die Auferstehungskraft darstellen in einem neuen Wesen. Das ist solch ein Zeugnis heute in der Sowjetunion, dass die großen Verantwortlichen der Ideologie darüber in Unruhe kommen und die religiösen Jugendseminare aufgelöst haben, die Verantwortlichen des Landes verwiesen haben oder zu mehrjährigen Straflagerjahren verurteilt haben. Weil das gelebt wird, leben sie das. Frucht, Frucht im Leben. Drittens, ohne Jesus nichts. Jesus hat immer wieder ein Wort gebraucht im Umgang mit seinen, jetzt kommt's, Jüngern. Das Wort Jünger, was ist ein Jünger? Man kann das Wort Jünger nicht übersetzen, wenn man sagt Schüler, wird's falsch. Ach, die Schüler, die armen Lehrer heute, die mit Schülern umgehen müssen. Ein Schüler, der weiß ja alles viel besser als sein Lehrer oder häufig besser. Oder ein Lehrling, oh, wer mit Lehrlingen umgeht, der weiß, dass es heute reife Persönlichkeiten sind, die sehr durch sind mit allen Geheimnissen der Welt. Darum ist das Wort sicher nicht gut, wenn wir das übersetzen. Jünger, Jesus hat ein Verhältnis gemeint, das vollständig eigenartig ist. Ein Jünger ist nie über seinen Meister. Ein Jünger bleibt ganz abhängig von Jesus. Und das ist nicht von uns jetzt erfunden, wenn wir immer wieder auf den einen Punkt unseres Glaubens zurückführen, dass wir in Jesus bleiben. Da wird der Versuch gemacht, dass heute Menschen im Überschwang ihres geistigen Selbstbewusstseins versuchen, die Worte Jesu umzudeuten. Oder gar zu sagen, welche Worte original von Jesus wären und welche nicht. O großer Geist, dass 2000 Jahre das gebraucht hat, bis diese Enthüllungen möglich sind in unserer modernen Welt. Und Jesus braucht keine, die es besser wissen als er. Er braucht auch nicht die im 20. Jahrhundert, die durch eigene Offenbarung meinen, Neues dem Evangelium Jesu hinzufügen zu müssen. Weil sie sagen, mir hat geträumt, der Herr hat zu mir gesprochen. Wir bleiben Schüler des Wortes Jesu. Wir wollen in ihm sein. Und wer in ihm bleibt, der bewahrt sein Wort und hält sein Wort und lebt dieses Wort. Es haben auch immer wieder die Jünger probiert, es in eigener Kraft zu können. Und sie sind furchtbar eingebrochen. Da hat doch Petrus gedacht, Herr Jesus, wenn es jetzt ernst wird, dann will ich für die Sache deines Reiches meinen Kopf hinhalten. War doch nicht böse, war doch gut gemeint. So wie wir oft meinten, wir müssen uns einsetzen und vergessen doch das Kleine dabei in Jesus. Ohne ihn könnt ihr nichts tun. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und auch in ihrem Leben gehören die Krisen des Glaubens unabdingbar dazu. Weil wir lernen müssen. Ohne ihn nichts. Gar nichts. Aber ich kann doch viel machen. Und Jesus sagt, was ist denn? Was ist denn dein Beruf ohne ihn? Das vergeht doch. Was ist dein Leben ohne ihn? Das ist so ein Wort Jesu, nichts, nichts könnt ihr tun, aber wir machen doch so viel. Er sagt, nichts. Aber mit mir viel, viel Frucht. Das ist eine Ermutigung. Es kein Unmöglich mehr gibt für uns in Jesus. Und noch das vierte, der heilige Ernst in diesem Wort. Da steht davon da, dass Jesus abschneiden kann, dass er Rebzweige wegnimmt und die verdorren. Das sehen wir täglich und sind erschüttert, wie um uns her stirbt. Da waren doch noch ein paar. Die waren mit uns auch in der Jugendarbeit. Und wo sind sie jetzt? Sind sie irgendwo, aber haben die Verbindung zum Weinstock verloren. Liebe Schwestern und Brüder, das ist ein heiliger Ernst. Man kann in dieser Welt umkommen, geistlich zugrunde gehen und verdorren und verloren gehen. Sie müssen sich dranhalten, dass sie am Weinstock bleiben. Das ist nicht so selbstverständlich, das ist der Hauptkampf eines Christen, in Jesus zu bleiben. Dann erschrecken viele und sagen jetzt und fragen, vielleicht fragen sie jetzt und denken, ja, aber ich bin doch so unrein, ich habe in meinem Leben so viel Verkehrtes. Ich wollte, dass es ihnen Gott jetzt zeigt. Dass sie sagen, schneidet er mich dann auch ab? Ich bin doch ein unreiner Trieb. Dass sie es wissen, sie bleiben ein unreiner Trieb. Bei allem neuen Wesen, bei aller Frucht. Sie bleiben ein unreiner Trieb. Wo Christen gemeint haben, sie seien schon drüber hinaus, in dieser Welt, war es immer eine schreckliche Täuschung. Da sagt Jesus im Vers 2 ist es, wenn Sie nochmal in Ihre Bibel hineinschauen, eine jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen. Ja, hat es auch die Rebe, die Frucht bringt, noch nötig, gereinigt zu werden? Ja. Auch die Rebe, die Frucht bringt, hat tägliche Reinigung nötig. Bis an unsere Todesstunde brauchen wir das Blut Jesu, das uns rein macht von aller Sünde. Ohne das geht es gar nicht. Unser Leben wird nicht neu, ohne dass wir dauernd wieder erschüttert zurückkehren und sagen, Herr, wir haben es wieder ohne dich probiert, jetzt reinige uns, dass wir mehr Frucht bringen. Dann gehören die Krisen dazu, auch die Erschütterungen und die Sehnsucht, ich will neues Leben. Aber neues Leben gibt es nur in der Umkehr, immer wieder zurück. Ich will Rebe an dir sein. Schöner kann man Jüngerschaft Jesu nie umschreiben, nur was das heißt, Christ zu sein. Wie am Rockschoß Jesu hängen, unlösbar zusammengefügt, organisch zusammengewachsen, dass er und ich nicht mehr getrennt werden kann. Zahn und Nopper, Lennartz und Blein, Jesus und ich, wir gehören zusammen. Wir sind eins, organisch, Weinstock und Rebe, eins und das andere, dass ich mit ihm zusammenwachse und viel Frucht bringe. Erneuerung tut Not. Es gibt viel Sehnsucht nach Erneuerung. Jesus will uns jetzt erneuern. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Wie der Vater in Jesus, so heißt es wenig später im hohepriesterlichen Gebet, wie er in mir und ich in euch. Und das ist die einzige Ökumene, die biblisch ist. Und zu der sagen wir von Herzen ja. Und die suchen wir. Gemeinschaft in Jesus, mit ihm und mit denen, die ihm gehören, weltweit. Nehmen Sie das an für sich heute, dass Sie in Jesus hineingepflanzt sind. Und Jesus sagt, ihr seid Reben an mir. Lasst euch reinigen, dass ihr noch mehr Frucht bringt. Amen. Und dann singen wir das Lied, bei dir Jesu will ich bleiben, 279, 1 bis 3. Beten. Herr, wir können nur uns neu dir ausliefern. Und du bittest ja seit langem in unserem Leben immer nur um dies eine, dass wir dir in allem vertrauen und dich über alle Dinge lieb haben. Da bringen wir dir jetzt auch die Schwierigkeiten, in denen viele von uns stecken, die ungelösten Probleme, die uns zu Hause wieder überfallen, die Lebensängste und auch die Traurigkeit über unser eigenes Versagen, über so viel Trägheit und Schuld im eigenen Leben. dann nehmen wir zuerst dein Vergebungswort an und danken dir, dass dein Blut alle Sünde wegnehmen kann und wegnehmen muss, auch jetzt bei uns, und dass wir dann mit deinen Kraftwirkungen rechnen dürfen. Wirke in uns, gerade dort, an dem alltäglichen Platz, an dem wir stehen, in unseren Familienbindungen, mit den Freunden, mit denen wir zusammentreffen, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt und in unserem Volk. Setze uns zum Licht, dass Menschen zum Glauben an dich kommen und dich erkennen können, etwas ahnen, wie du Menschen erneuern kannst. Wir sind bedrückt, wie wir oft dein Evangelium verunehren und mitschuldig sind, dass es zertreten wird von unseren Zeitgenossen. Wir wollen deinen Ruf wieder ganz ernst nehmen, dass wir ihn selbst annehmen bei uns und wir mit dir unlösbar verbunden sind. Mach du dies jedem jetzt so klar und gewiss, auch unter deinem Wort, dass wir fröhlich von hier weggehen und den Raum abschreiten, den weiten Horizont ahnen, den du uns nun zuweist, wo wir für dich wirken dürfen. Hier in dieser Welt, in diesem Leben. Wir danken dir, dass du uns solche Perspektiven gibst und dass du so Großes mit uns vorhast, dass wir nicht umsonst hier leben, sondern Aufgaben von dir bekommen. Wir wollen dich auch bitten, für die, die jetzt nicht unter uns sein können, für die Kranken und Alten und Sterbenden. Wir bitten dich auch für die, mit denen wir verbunden sind, mit deiner Gemeinde, besonders mit denen, die im Dienst stehen, draußen in Mission und Diakonie. Stärke sie alle an ihrem Ort, dass du durch sie viel Frucht bringen kannst, die bleibt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den vierten Vers vom Lied 279. Ich hoffe, dass Sie alle den Notizenzettel haben, dann sind Sie informiert, was in unserer Gemeinde läuft. Am Dienstag, will ich nur daran erinnern, ist mittags wieder die Bibelstunde, 14.30 Uhr, und um 20 Uhr kommt Dr. Martin Bayer und berichtet über Pioniermission auf Borneo, 300 Jahre Blut, Schweiß und Tränen, heute weit offene Türen. Sie haben vor einiger Zeit von unserer Arbeit Hilfe für Brüder die Informationen bekommen von dieser King-Me-Kirche. Es geht genau um diese stark wachsende Buschkirche in der Hitze von Kalimantan, Feuchthitze. Und dass sie einmal das mittragen, um auch in der Fürbitte hinter diesen Christen dort zu stehen, die neue Gemeinden gründen, ohne jeden Gehalt dort arbeiten und wie dort das Werk bestätigt wird vom Herrn. Ich möchte Sie einladen zu diesem Dienstagabend um 20 Uhr. Dr. Bayer hat geschrieben, dass abgelegte Brillen an diesem Abend für Brillenpakete nach Borneo mitgebracht werden können. aber keine Starbrillen, keine Sonnenbrillen und keine Brillen mit ungleich starken Gläsern. Ich bin so ein gehässiger Mensch, deshalb muss ich immer gleich dazu sagen, nur am Dienstag, da wir keinen Flohmarkt im Gemeindehaus haben, bitte nicht mehr nachher. Ich weiß, Sie wären froh, wenn Sie es los hätten, aber wir auch. Deshalb nur am Dienstag. Ich bin so gehässig, ich habe Sie gewarnt, aber wir können es nicht lagern und ich habe im Moment auch keine Kapazität mehr frei. Sonst müssen Sie es direkt dorthin schicken oder am Dienstag mitbringen, aber nicht, dass das jetzt, Sie verstehen es, das ist so schwierig mit Wäsche für Uganda und Brillen für Borneo. Und wer das hat, dann müssen Sie es zum Dienstag fertig machen und dann Dr. Bayer mitgeben. Nehmen Sie mir es nicht übel, aber dann versteht man es, warum es gemeint ist. Mit den abgelegten Dingen ist es nur so, dass man in ganz bestimmten Stunden noch was Gutes damit tun kann, aber nicht immer. Nicht denn, wann man zu Hause mistet, sondern vorher. Aber nehmen Sie mir es nicht übel, Sie müssen mich lieb haben, wie ich bin. Unsere Gemeindeschwester verlässt uns. Sie zieht zu ihrer Mutter in die Schweiz zurück zum 1. Januar. Ich möchte an die anwesenden Krankenschwestern den Ruf richten, ob das nicht ein Ruf Gottes an Sie sein kann. Wir sprechen gern mit Ihnen, Sie dürfen sich unverbindlich mit unserer Gemeindeschwester unterhalten. Es wäre jetzt dringlich, weil Sie wahrscheinlich selber zum Ende September kündigen müssen an Ihrer Arbeitsstelle. Wir haben eine Wohnung in der Neffstraße, dürfen Sie gern ansehen. Wir erwarten etwas von einer Krankenschwester. Nichts, braucht keine Zusatzausbildung, aber was wir brauchen, ist nur Liebe. Sie hat eine geordnete Arbeitszeit, Liebe und dass sie in der Gemeinde verwurzelt sein soll. Wir wollen niemand haben, der eben seinen Krankenpflegedienst tut und im Übrigen die Gemeinde links liegen lässt. Wir wollen das nur haben, dass er hier auch zum Gottesdienst gehört und von Herzen dabei ist. Dann wollen wir dieser Krankenschwester auch alle Unterstützung geben in der Arbeit. Ich glaube nicht, dass es eine besonders schwere Last ist. Ich möchte deshalb bitten, überlegen Sie das, ob das nicht für Sie sein könnte oder ob Sie jemand wissen, der dafür in Frage kommt. Und wer jetzt unter Ihnen keine Krankenschwester ist, Sie können noch was Besseres tun, Sie können beten. Wir glauben, dass der Herr auch in solchen Sachen seine Führungen sichtbar werden lässt, denn das ist von entscheidender Bedeutung für die vielen Alten. Es sind doch über 500 oder 600, die über 70 Jahre alt sind hier, wer hier herkommt. Danke, wenn Sie das mittragen. Auf unserem Notizenzettel steht noch einmal die Einladung zu Friolzheim drauf. Da wäre es jetzt auch Zeit, sie füllt sich sehr rasch. Ich will Sie erinnern, dass wir 3/4 der Plätze für Israel jetzt voll haben. Und etwa 60 von den 84 oder so. Einige, eine ganze Reihe haben gesagt, sie wollen sich fest anmelden, aber die Anmeldung ist nicht da. Deshalb wollte ich jetzt sagen, jetzt wird so langsam Zeit zur verbindlichen Anmeldung. Auf Ihrem Platz liegt dieser Zettel Informationen zur Fürbitte von unserer Arbeit Hilfe für Brüder. Wenn man das einmal liest, 0,1% der Bevölkerung sind nur evangelische Christen. Und dort gibt es wieder viel Laue dabei. Was das bedeutet, wenn wir eine eigenständige Ausbildung von bibeltreuen Pfarrern in Bangkok unterstützen können. Wir sind froh, dass die Christen dort die Initiative so übernehmen. Wir wollen heute dieses Seminar in Thailand ganz besonders wichtig nehmen. Ich war enttäuscht, als neulich in viele Briefkästen eine Sammlung von einem Hilfsfonds kam über Flüchtlingshilfe Thailand. Dieser Hilfsfonds hat keinen eigenen Mitarbeiter draußen. Ich möchte Sie nur warnen vor diesen Dingen, die in Ihr Haus flattern. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.